SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Es ist Sonntagmorgen, Pfingstsonntag. Wir sind hier im Radiostudio Zürich und ich begrüße euch sehr herzlich zum «Persönlich», meine Damen und Herren, wo im Land ihr uns auch gerade zuhört. Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste, die hier bei mir am Tisch sind. Und ich darf das für einmal sagen, sie sind beide ausgesprochen attraktiv. Die Gabriela Rickli-Gäster ist mit ihren 65 ein international gefragtes Model. Für Fotoshootings und Werbefilme chattet sie um die ganze Welt und läuft auch in High Heels über einen Laufsteg. Aufgewachsen ist sie im Vorarlberg, hat lange in der Ostschweiz gelebt und ist jetzt mit ihrem vierten Ehemann zu Vaduz daheim. Guten Morgen, Gabriela Rickli.
Guten Morgen miteinander.
Ich muss schnell den Schuhcheck machen. Also, heute kenne ich High Heels. Weisse Turnschuhe.
Genau.
Ist das so der Normallook?
Das ist mittlerweile privater Normallook und die High Heels tun immer wirklich nur auf dem Laufsteg. Aber ich muss immer, bevor ich dann einen Job habe, ein bisschen daheim üben, damit ich auch richtig so daherkomme, wie wenn es locker wäre.
Bei uns ist auch der Franco Marvulli. Er ist 20 Jahre sehr erfolgreicher Velorennfahrer gewesen, Weltmeister und Vize-Olympiasieger. Heute ist er Moderator und Referent, 41, liiert und lebt mit 2 Geissen und 6 Hasen in der Nähe von Andofingen im Kanton Zürich. Herzlich willkommen persönlich, Franco Marvulli.
Guten Morgen, danke.
Bei euch hätte ich auf Turnschuhe getippt und ihr habt wirklich Turnschuhe an.
Ja, sind so ein bisschen, ich habe vergessen, dass man mich im Radio nicht sieht. Ich denke, jetzt lege ich mal so ein bisschen klassische, schöne Turnschuhe an. Ja, ich laufe gerne Turnschuhe. Es muss einfach bequem.
Ich habe es fast gedacht. Jetzt habe ich das gesagt, Gabriela Rickli ist ein Topmodel. Franco Marvulli, wie würdet ihr sie beschreiben für die, die sie daheim jetzt nicht sehen?
Jetzt müssen wir das visualisieren. Sehr eine attraktive Frau, sehr charmant. Ich durfte sie kennenlernen. Ja, ich stelle mir jetzt das gerade so vor, wenn ich 65 bin und auch noch so fit und gut aussehend wäre. Ein Geschenk, ja.
Silbergraue Haare, markante Brille, elegante rote Hosenanzug.
Wow, machen weiter, ich komme mal so.
In Grand Dame.
In Grand Dame, ja, genau. Es tut gut, oder?
Auch wenn wir... Ja, ganz toll.
Was ist denn euch, Gabriela Rickli, am Franco Marvulli heute Morgen schon aufgefallen?
Also, dass er äußerst attraktiv ist. Ich muss das Kompliment zurückgeben. Eigentlich könnte ein Model sein. Ich habe eigentlich gedacht, ein Model steht vor mir. Mhm. Aber weil ich muss immer sagen, die anderen Velofahrer habe ich immer klein und ein bisschen gestabig in Erinnerung. Und er ist schlank. Und auch die Oberschenkel, ich sehe nicht so... ja, mal kräftige, aber
ja, auch schön, oder?
Und sympathisch, muss ich sagen. Und man könnte ihm stundenlang zuhören. Wir haben ja schon ein Vorgespräch.
Ich glaube, das ist der Anfang von einer grossen Liebesgeschichte. Franco Marvulli, seid ihr eigentlich ein Eitle-Typ? Also, wie lange steht ihr zum Beispiel am Morgen vor dem Spiegel?
Das ist lustig, ich kann eine 10-Sekunden-Regel. Also wenn ich meine Haare mache, wenn ich länger als 10 Sekunden habe, wird es nicht mehr besser. Das ist wirklich so, das habe ich durchgezogen durch mein ganzes Leben. Eitel, jein. Ich finde, man muss sich wohlfühlen im Körper. Mhm. Und es gibt so eine Anekdote vor etwa 4 Jahren, nachdem ich nach meiner Karriere relativ wenig Sport gemacht habe, ich mal in den Spiegel geschaut und das Gefühl hatte, ich gefalle mir nicht mehr. Es ist so ein bisschen der Bäckel ein bisschen mehr, ein Bauch ein bisschen mehr. Und dann habe ich das Gefühl, ist jetzt das Eitel? Nein, ich fühle mich einfach nicht mehr wohl in meiner Haut und habe dann wieder angefangen, Velofahren, rennen, bis ich gemerkt habe, so, jetzt ist es wieder gut.
Ja. Und ich nehme an, Gabriela Rickli, euer Morgenritual, das Schönheitsritual geht länger als 10 Sekunden. Euer Aussehen ist euer Kapital. Also was gehört ihr da konkret dazu?
Nein, ich muss sagen, je älter ich jetzt geworden bin, desto weniger Make-up nehme ich und desto natürlicher laufe ich eigentlich im Alltag um. Und ich muss sagen, ich finde mich auch nicht eitel, sondern gepflegt. Also ich bin gerne gepflegt, ich habe auch sehr gerne gepflegte Männer. Gott sei Dank ist mein Mann auch so ein gepflegter Mann. Aber eitel finde ich jetzt einen falschen Ausdruck, weil Das sind Menschen, die etwas wollen sein, was sie ja, mit Gewalt erreichen wollen. Und gepflegt sein finde ich jetzt einfach so ein schönes Grundbedürfnis von mir. Und ich bin gepflegt, aber nicht immer mit Make-up unterwegs.
Also richtig rausgeputzt. Jetzt sind ja viele Frauen mit 65, haben das Gefühl, sie gehören jetzt so langsam zum alten Eisen. Oder man sieht da Fältchen hier und da. Es hängt alles ein bisschen viel mehr. Was sieht eigentlich dir, wenn du in den Spiegel schaust?
Eine super Frau. Ich liebe mich heute viel mehr, als ich 30 war.
Ah, wirklich?
Also, nein, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist all Jahr besser geworden. Man hat so viel Unsicherheiten, man will irgendeinem Ideal entsprechen. Also ich bin auch wegen einem ganz unsicheren Gefühl bin ich Model geworden. Ich habe gedacht, wenn ich lerne über den Laufsteg laufe in der Model School in Florida, die ich gemacht habe, dann habe ich weniger Angst vor den Leuten. Und ich muss sagen, das hat mir auch geholfen, da stehen und von anderen angeschaut werden. Es hat sich jetzt natürlich verändert und ich bin...
Also Schönheit gibt es in jedem Alter, sagen die Regeln.
Ja, und ich habe auch gemerkt, man wird immer lockerer, man steht immer mehr zu sich selber. Und das ist so ein schönes Gefühl. Man will niemandem mehr gefallen, man will nur nicht sich selber gefallen. Und man ist authentischer. Und so komme ich mir jetzt vor. Und darum, wenn ich in den Spiegel schaue, finde ich es cool.
Und dir werdet ja als Model auf der ganzen Welt buchen, also wirklich rund um den Globus. Letzte drei, das war im Dezember, für eine deutsche Autofirma. Da seid ihr auf Buenos Aires gechattet für die Filmaufnahmen. Und Anfrage habt ihr bekommen, offenbar, als ihr seid unterwegs gewesen, an einer Beerdigung.
Ja,
was ist das für eine Geschichte?
Ich bin auf dem Weg an einer Beerdigung gewesen. Und gerade als ich zur Tür ausgegangen habe ich den letzten Anruf noch angenommen. Das war meine Agent aus Hamburg. Und der sagt zu mir, Gabriela, ich muss jetzt sofort von dir ein Selfie-Video haben. Das ist jetzt modern, man geht nicht mehr so ein Castings oder erst im letzten Moment. Man macht zuerst so ein Selfie-Video und tut dann auf dem Video, was halt der Kunde will. Und dann, ich schicke dir den Text, du musst einen kurzen Text lernen und bitte schick mir das, du hast wirklich Chance. Dann sage ich, Entschuldigung, hätten wir das nicht schon vorher gewusst? Nein, erst jetzt. So, ich in der schwarzen Kluft, oder? Und haben wir aus den Kleidern raus, weil ich gelesen habe, auf dieser Beschreibung, es braucht ein rotes Kleid, rote Lippen, rote Nagellack. Und ich mit einer Haushälterin gerufen, Julia, wir müssen filmen, Kameraapparat. Und sie weiß schon, wo ich dann stand. Sie muss mich mal fotografieren. Im Wohnzimmer hat es einen Punkt, wo die Sonne so ist, dass mein Gesicht gut ausgeleuchtet ist. Dann musste ich so tun, wie wenn ich Auto fahre und im Auto fahren mit einem anderen jungen Mann im Auto flirt. So. Dann habe ich den Text und sage zu Julia, wir machen das genau zweimal. Einmal, damit du mir nicht den Kopf abschneidest und das zweite Mal, den Take nehmen wir. Take me or leave me. Genau so war es, ich habe das gemacht. Bin dann mit den knallroten Nägeln, die ich mir noch angemalt habe, damit alles bildlich stimmt, bin ich dann an das Begräbnis und habe dann erst, als ich mal auf der Toilette bin im Restaurant, gemerkt, dass ich noch knallrote Lippen hatte. Dann habe ich gewusst, warum ich alle so angestarrt habe.
Das ist ein typisches Model.
So und ich geschämt.
Aber du hast nachher den Job bekommen.
Ich habe ihn bekommen. Oh, ja.
Und dann seid ihr auf Buenos Aires drehen und im Auto. Und Autofahren nehme ich an, das könnt ihr, weil euer Vater ist Autorennfahrer gewesen.
Ja. Ja, der ist Autorennfahrer, sogenannte Bergrennen. Und mein Vater hat auch eine Autogarage gehabt mit seiner Familie zusammen, die General Motors Garage in Vorarlberg. Und der hat dann als Kinder ein Go-Kart gebaut mit 3 Gängen, damit wir schon als Kinder haben können richtig Autofahren lernen. Und dann hat er so Rampen gemacht und wir haben dann wirklich müssen lernen zurückschalten. Und also seit ich 11 bin, fahre ich Auto. Ich fahre fast hinterschick so gut wie Fürst.
Coole Geschichte. Jetzt stell mir vor, eben, das ist ein abenteuerliches Leben, das ihr habt als Model auf diesen Bühnen von dieser Welt. Aber ich stelle mir so wahnsinnig anstrengend vor. Oder ihr müsst extrem schauen, was ihr essen, dass ihr nicht zunehmt. Ihr dürft keinen Alkohol trinken, nicht rauchen. Ihr müsst schauen, dass die Haut gut ist, eben die Nägel und so. Ist das nicht furchtbar streng?
Nein, weil das ist mein Naturell. Ich habe schon als Kind empfunden, dass ein gesunder Körper ein Geschenk vom Herrgott ist. Das klingt jetzt pathetisch, aber ich habe immer gedacht, ich muss dem schauen. Das ist ein Geschenk, das hat nicht jeder. Und darum hat mir Alkohol und Zigaretten und alles das, was eigentlich ungesund ist, ziemlich schnell nicht gefallen. Probiert habe ich alles einmal, aber es hat mir nicht gefallen. Ich habe gefunden, es tut mir nicht gut. Entweder einen sturmen Kopf gehabt oder ich musste husten. Oder nein, es hat mir einfach nicht gepasst. Und diszipliniert leben mache ich von Natur aus gern. Ich finde, das gehört, ob du Schreiner bist oder Velorennfahrer oder eben Model. Ohne Disziplin kommst du nicht für sie. Aber das liebt mir. Ich bin gern diszipliniert. Und darum ist das für mich gar kein Opfer. Ich bin fast schon vegan unterwegs von der Ernährung. Über 40 Jahre habe ich kein Fisch und kein Fleisch mehr gegessen. Und ich habe da auch gelernt, dass das dem Körper einfach gut tut. Und dass ich im Gegensatz zu Menschen, die das nicht machen, kann ich ehrlich bezeugen, bin ich immer fitter, auch wenn Jüngere dabei sind. Die sind schnell müde und erledigt. Und ich muss immer sagen, wo ist das Problem?
Ja, das glaube ich, wenn man anschaut. Dir hat einmal gesagt, Schönheitsoperation, das kommt für mich nicht in Frage.
Ja, natürlich. Ich bin mit 40 interviewt worden und ich habe gesagt, das ist nie ein Thema für mich. Und natürlich wird es mit der Zeit ein Thema. Und ich habe vor ein paar Jahren mal gedacht, wenn ich in den Spiegel schaue, meine Augendeckel, die sind mir jetzt einfach ein bisschen. Man hat einen traurigen Gesichtsausdruck. Und dann habe ich gefunden, die lasse ich jetzt mal machen. Und ich finde jetzt überhaupt nicht mehr dabei, wenn man sich ein bisschen restaurieren lässt.
Fragen wir mal, ihr seid 41. Es gibt ja der eine oder andere Mann, der etwas machen lässt. Ist das für euch ein Thema? Oder jetzt auch noch Käse und dann mit 65 findet ihr ja, vielleicht gleich.
Bis jetzt noch nicht. Ja, es war noch nie ein Gedanke gewesen, dass ich das mache. Aber ich nehme mich so, wie ich bin. Und bis jetzt passt es. Also, ich verurteile niemanden. Es ist jedem sein eigenes Leben. Ja.
Wir wissen es noch nicht, sagen wir es so.
Ja, ja.
Und bei euch ist es ausgesehen, jetzt auch ein bisschen weniger wichtig gewesen, sondern vor allem die schnellen Beine. Ihr seid 20 Jahre Veloprofi gewesen, bis vor 6 Jahren. Sehr erfolgreich auf der Bahn. Viermal Weltmeister, dann hat er in Athen 2004 Silbermedaille gewonnen an den Olympischen Spielen. Was ist für euch eigentlich geblieben aus dieser Zeit?
Viel Erfahrung, viele schöne Zeiten. Also ich schaue gerne zurück. Wenn mich die Leute fragen, was ist der schönste Moment von deiner Karriere, dann sage ich immer den Tag, wo ich zurückgetreten bin. Weil an dem Tag hatte ich so einen Rückblick auf meine Karriere und einfach können sagen, ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist. Hart ab und zu unglaublich schön. Es war ein Up and Down gewesen, aber ich habe sehr viel gelernt, auch fürs Leben.
Mhm. Was denn so?
Das ist mir geblieben. Durchsetzungsvermögen, Fairness. Oder eben nicht Fairness im Sport. Ich habe gelernt, mit Menschen umzugehen. Ich habe gelernt, mit Niederlagen umzugehen. Mhm. Ich habe Sprache gelernt. Also es ist viel, viel mehr wie nur einfach Trampen. Mhm. Das Trampen ist einfach das, was ich gemacht habe.
Im Kreis um den noch bei eurem Fall.
Im Kreis, ja.
Aber eben die Niederlagen, oder? Also, die hat grosse Erfolge geführt, aber auch die Niederlagen, es hat Tränen gegeben. Was ist das, was dir dort gelernt hat, das nicht mehr gewonnen?
Ja, das Einfachste, was ich gelernt habe, ist einfach, dass du eine Niederlage nur wieder mit Leistung kannst wegmachen. Also wegmachen kannst du sowieso nicht. Am Anfang habe ich immer probiert, Ausreden zu finden. Wieso hat es nicht geklappt? Das ist nicht meine Schuld, ja, es ist das Velo, das sind die anderen. Irgendwann merkst du, dass etwa 95% von der Feld du die Schuld bist. Einfach zu wenig vorbereitet, zu wenig parat. Und es nützt nichts. Du kannst reden und reden und reden. Die Leute glauben nur Fakten. Und Fakten sind Resultat. Also das heisst, wenn du stürzest, wenn du umkehrst, aufstehst und dir überlegen, was mache ich beim nächsten Mal anders? Du musst es analysieren, stehst auf, gewinnst wieder. Mhm. Und das Lässige im Sport ist einfach, wenn du gewinnst, klopft dir alle auf die Schulter. Wenn du nicht gewinnst, dann sind deine Schultern ziemlich entlastet. Ja. Und das ist einfach so. Es jammern nützt nichts. Du musst das Beste machen. Mhm. Es klingt einfach. Es ist nicht immer einfach. Aber
sind es denn die ähnlichen Opfer, sage ich jetzt einmal, wie beim Model, also auch beim Spitzensportler? Also schauen, dass man nicht zunimmt, nicht Alkohol trinken, nicht rauchen. Also sind das die ähnlich strengen Seiten?
Entbehrungen vielleicht. Mhm. Ja, ich glaube schon. Es muss aber auch schlussendlich ein Gleichgewicht sein. Also auf alles verzichten, nur damit ich Erfolg habe. Das haben mir viele immer so ein bisschen vorgeworfen. Du könntest noch mehr. Und ich muss einfach sagen, am Schluss, ich habe auch gelebt. Ich habe nicht nur Sport
gemacht. Der hat ja den Ruf gehabt, als Sunnyboy, als Lebemann, der etwas Festlich gefeiert hat.
Das sind die Medien.
Aha, ja, das sind immer die Medien. Der etwas Festlich gefeiert hat, an dem ist schon etwas, oder?
Ja, sicher. Ich bereue das auch nicht. Also, ich muss heute sagen, zum Glück habe ich das gemacht. Weil, wenn ich mit 40 zurückschauen müsste und sage, ich habe meine Jugend nur am Sport untergeordnet, dann hätte ich etwas falsch gemacht. Und heute, ob ich einen WM-Titel mehr habe oder nicht, das macht mich nicht besser und nicht schlechter. Ich bin der Franco, der Ex-Velofahrer. That's it. Aber
Eure Mutter hat euch offenbar ein bisschen gepusht. Weil wenn ihr seid zweit geworden, hat sie gesagt, und wer hat gewonnen, Franco?
Ja, das ist so. Ich habe ein bisschen gelitten. Hoi Mami. Sie hört sicher zu. Nein, ich muss sagen, meine Mutter hat eine sehr, sehr gute Art gehabt, mich zu pushen, wie sie gewusst hat, wie ich bin. Ich habe eine gewisse Ehrgeiz gehabt, aber ich habe noch mehr gebraucht. Und wenn ich gesagt habe, ich habe gewonnen, dann hat sie gesagt, dann sind die Guten sicher nicht dort gewesen, oder wer hat denn gewonnen? Und wenn ich Zweiter geworden bin, hat sie gesagt, hättest du nicht noch am Schluss ein bisschen mehr können, oder? Obwohl es ihr egal war, was ich geworden bin. Und dann habe ich gesagt, so Mami, dir zeige ich es jetzt. Jetzt trainiere ich noch härter, oder? Schlussendlich, ich bin ihr sehr dankbar.
Gabriela Rickli, was ist eure Beziehung zum Velofahren?
Eine ganz gestörte. Eine ganz gestörte. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren hatte ich Musik- und Künstleragentur in Altstädte St. Gallen. Und meine Mama hat ja dort auch ein Haus. Und dann hat ich bin Alltag zu ihr gewesen. Und dann sagt sie zu mir, du könntest jetzt auch ein Velo nehmen und zu mir kommen, oder? Und dann sage ich, du, ich habe keins. Sagt sie, wir haben noch ein altes in der Garage. Jetzt habe ich den alten Göppelführer genommen und habe eine kurze Strecke, also Luftlinie 500 Meter, mit dem Velo machen. Und das ist nicht so schnell gegangen, wie ich trampete. Und ich bin auf einmal mitten auf der Straße, da hat das Auto gequetscht und dort, auf einer kurzen Strecke von 500 Metern, hatte ich fast 3 Unfälle gebaut. Weil ich halt denke, die sind schneller, oder? Ich meine, die Modernen, wenn ihr drauf geht, Gangschaltung kann ich nicht
verstanden. Die laufen mit Batterie. Ja.
Auf jeden Fall bin ich völlig gescheitert. Und dann habe ich gefunden, ich stelle das wieder in die Garage.
Ja, und das ist nicht mehr gesehen.
Und außerdem muss ich sagen, ich weiß gar nicht, das dürfen wir als Dame nicht sagen, aber mir tut dahinter weh, wenn ich auf so einem Velo hocke. Und ich weiß gar nicht, wie ihr das aushaltet, tagelang auf einem Velo.
20 Jahre lang?
Ist ja gewohnt.
Darf man das fragen?
Ja, das ist ja gewohnt.
Hättet ihr Hornhaut am Vödli, Franco Marvulli?
Ich kann es nicht Velo fragen.
Nein, das ist wirklich gewohnt. Ich habe das auch gemerkt, als ich wieder angefangen habe, Velo fahren. Ja. Der Hinterteil tut weh. Das ist mit allem so. Wenn ich heute High Heels anlegen als Beispiel, irgendwie an der Fasnacht, dann würden mir auch die Füße wehtun. Also es ist einfach ungewohnt, weil man es sonst nicht macht. Aber man gewöhnt sich alles.
Aber die Körper, eben High Heels, Stichwort, die körperlichen Beschwerden. Wie laufen ihr heute, Gabriela Rickli, mit 65 noch zwei Stunden auf dem Laufsteig? Unser Eins kann kaum stehen in diesen Schuhen.
Ja, also ich muss schon sagen, es gehört volle Konzentration dazu. Als ich jetzt letztes Jahr für die Vivienne Westwood in London an der Fashion Week gelaufen bin, wenn die Schuhe wenigstens passen, dann geht es ja noch. Aber wenn die dann entweder zu klein oder zu gross sind, da kommt man schon an einen Punkt, da habe ich dann gemerkt, ist der Körper wie außer Kontrolle. Mhm. Man fängt an, einen Herzschlag zu bekommen, ganz schnell, man fängt an, schwitzen an und dann hoffst du nur, dass man das einfach nicht sieht. Weil es ist super anstrengend, oder?
Und wenn die Schuhe gehen... Hat er den Pflaster? Also
man hat dann schon mit der Zeit Tricks, aber zum Teil, wenn man nur mal kleine Schuhe muss anlegen muss, dann packt kein Pflaster mehr Platz. Und ich muss schon sagen, ich habe eigentlich für Model in meinem Alter sowieso wunderschöne Füße, weil die meisten haben wirklich Merkmale wie Tänzerinnen von einfach malträtierten Füßen.
Gut, manchmal helfen ein bisschen Leiden und Beschwerden auch, für dass man ein bisschen Geld verdient dabei, oder?
Ja.
Ihr seid beide Leute, die Haufen Projekte haben, Haufen Engagement. Gabriela Rickli, ihr habt es kurz erzählt, ihr esst seit der 24 seid, kein Fleisch und kein Fisch. Hat es da ein besonderes Erlebnis gegeben, dass ihr so engagierte Tierschützerin geworden seid?
Ja, ich bin... eigentlich eh immer mit wenig Fleisch unterwegs. Ich weiß nicht warum, instinktiv habe ich es nicht so mögen. Und habe dann einmal einen Tiertransportfilm gesehen, wo mich so erschüttert hat, dass ich gesagt habe, das darf nicht wahr sein. Ich habe geschaut auf dem Sofa, ich habe gesagt, das gibt es nicht, dass man auf das Kalb, das den Fuß gebrochen hat, mit Eisenstangen reinschlägt, dass es auf den Transport raufgeht. Es war Folter, es war einfach reine Folter. Und ich habe einfach dann realisiert nach dem Film, brüllen bringt nichts. Wenn wir Menschen entscheiden, dass wir zwischen Zehen mit Messer und Gabel schieben, dann können wir etwas ändern. Ich kann die Welt nicht verändern, aber ich tue meine Welt verändern. Mhm. Und dann habe ich mir einfach gesagt, von heute weg esse ich das nicht mehr. Es war nicht einfach. Ich heute noch ein Wirnerle mache mir an oder einen Fleischkäse oder so, wenn ich das schmecke. Ganz ehrlich gesagt, das ist nicht, weil ich es nicht gerne hatte. Aber ich Hinter einem Schweinsschnitzel stelle ich mir eine Säule vor, hochintelligente, hochsensible Wesen. Hinter einem Kalbsfleischschnitzel Vitello Donato sehe ich einfach das Tier. Und mit dem Verbrechen wollte ich nichts zu tun haben.
Die sind ja auch in die Schule, gehen Vorträge halten. Ja. Was war das Ziel? Die Kinder abzuschrecken und sagen, essen kein Fleisch?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich bin selber nicht in die Schule, sondern ich habe eine Ausbildung als Tierschutzlehrerin gemacht in Graz bei der Frau Probst vor vielen Jahren. Und nur ein besseres Argument zu haben und zum Wissen, richtig wissen, bin ich auf dem richtigen Weg. Ich bin dann aber nicht in die Schule, sondern ich habe für Erwachsene Vorträge gegeben. Das heisst, ich habe gemerkt, dass Erwachsene Mühe haben. Kinder kommen heim und sagen, ich will meine Freunde nicht essen, das Häschen isst sie nicht. Oder, und die Eltern sagen, sie sind unsicher, tue ich da meinem Kind schaden, hat es Mangelerscheinungen etc. Oder ich komme auch dementsprechend viele Fragen über. Jetzt nicht mehr, man weiß heute viel mehr. Also vor 40 Jahren war das natürlich ein ganz anderes Thema gewesen. Da hat man gemeint, man überlebe ohne Fleisch nicht. Und heute weiss man, man überlebt dank Fleisch viel eher als mit Fleisch.
Wie habt ihr es so mit Fleisch? Überlebt ihr ohne Fleisch, Franco Marvulli?
Ja, ich könnte überleben. Ich esse Fleisch viel bewusster heutzutage, viel weniger. Ich habe schon vegan gelebt. Also gelebt, ich habe das getestet, weil ich kann nicht über etwas diskutieren, das ich selber nicht probiert habe. Ich habe schon vegetarisch gelebt. Also es geht. Was ich aus der Erfahrung kann sagen, eine Woche vegan hat mir extrem gut getan. Also ich bin fit geblieben. Ich habe gleich trainiert. Es ist so ein bisschen ein Entschleunigen von den Organen gewesen. Also ich habe mich das Völlegefühl nicht mehr gehabt, die Müdigkeit am Mittag. Und darum habe ich einfach Fleisch reduzieren.
Wenig. Also die 6 Hasen, die ich erzählt habe, die daheim, die metzelt ihr die?
Nein.
Oh, nein, gut.
Ich bin so eine Auffangstation in Alten geworden, auch mit den Geissen. Die wären in die Metz gegangen, dann habe ich die aufgenommen. Die haben jetzt ein schönes Leben. Schön. Auch einen kleinen Beitrag sicher zu ein Tierliebe. Ich könnte die nie, also ich meine, ich habe die gern. Ich füttere die jeden Tag, wenn ich rum bin. Das könnte ich nicht.
Und ihr habt ein Projekt, wo ihr eben, ihr geht in die Schule und den Kindern erzählt, was sie von Spitzensportlern können lernen. Das heisst, lernen mit Spitzensportlern. Also was sagt ihr diesen Kindern konkret?
Ich habe einfach erfahren selber auch, dass die Schule vielfach für Kinder greifbar ist. Also wieso machst du etwas? Und der Sportler, der trainiert für einen Wettkampf, der Schüler lernt für eine Prüfung. Es sind extrem viele Parallelen. Wie du dich vorbereitest, wie du strategisch an die Sache
herangehst. Was heisst das?
Ich mache jetzt ganz ein einfaches Beispiel. Wenn ich ein Kind frage, was macht ein Sportler vor dem Wettkampf? Und sagt, ja, zum Morgenessen, dass er fit ist. Er tut sich aufwärmen, damit er sich nicht verletzt.
Viel schlafen.
Ja, genau. Gut schlafen, Erholung, damit er parat ist. Und dann sage ich immer, und genau das Gleiche gilt fürs Lernen. So einfach. Und das verstehen sie. Also der Vergleich mit einem Sportler ist für sie sonnenklar. Und so bereite ich mit ihnen Prüfungen vor. Ich sage ihnen, schau, es ist wie ein Trainingsplan, es ist ein Lernplan. Du tust es aufteilen, du machst nicht alles an einem Tag. Der Sportler trainiert auch nicht einmal in der Woche 10 Stunden und hockt nach 6 Tagen rum. Aber das machen die vielfach mit dem Lernen. Verschieben es und dann alles
ich erinnere mich, dass ich das eventuell auch so gemacht habe.
Genau, mit den Muskelkater im Kopf und viel Lernen. Und das ist für sie greifbar. Und das macht auch Freude mit Kindern, ihnen ein bisschen Erfahrung mitzugeben. Und ihnen zu zeigen, du bist nichts anderes wie ein Spitzensportler oder ein Spitzenschüler.
Jetzt geht ihr so in die Schule und sagt, wie man sollte. Was seid ihr denn eigentlich so für einen Schüler gewesen?
Ja, Mittelmaß in allem. Ja, ich bin wahrscheinlich nicht ein Vorzeigeobjekt von Schülern, weil ich immer eine eigene Meinung hatte und das gemacht habe, so wie ich wollte. Ich tue den
Kindern viel geredet, stell ich mir vor.
Nein, ich rede doch nicht viel.
Geschwätzt?
Ja, ich bin sehr...
Was habt ihr für Betrag in Noten gehabt?
Ich habe einmal genügend gehabt und seitdem bin ich wirklich ein guter Schüler geworden. Das hat mich geschockt. Ja. Das hat mich geschockt.
Und weil du zu viel geschwätzt hast, nehme ich an, oder?
Ja, ja. Auffallen um jeden Preis. Aber was ich vielleicht noch schnell würde sagen über die Schulprojekte. Also ich sage den Kindern nicht, ihr müsst das machen, sondern ich sage, wie ich es gemacht habe. Also es ist jedem frei, die Prüfung nachher so zu vorbereiten, wie sie es wollen, oder? Und ich komme dann Feedback über vom Lehrer, wer hat es gemacht, wer hat es umgesetzt, wie war die Note gewesen, und das ist ganz interessant. Mhm.
Das sagt der Franco Marvulli, der Sendung persönlich auf SRF 1. Er war 20 Jahre Velorennfahrer gewesen, heute ist er Unternehmer. Und bei uns ist auch Gabriela Rickli-Gäster aus Vaduz. Sie ist ein international gefragtes Classic-Model. Und wir sind schon ein bisschen jetzt, am Zurückblättern und ich möchte mit euch noch ein bisschen Kindheit gehen zu den Wurzeln. Frau Rickli, ihr seid die ersten 12 Jahre in Österreich, im Vorarlberg aufgewachsen, zusammen mit 3 Geschwistern. Der Vater hatte eben eine Garage gehabt, er hat das erzählt, er war auch noch Autorennfahrer, Mutter, Hausfrau. Was habt ihr für Bilder aus dieser Zeit, aus eurer Kindheit?
Also meine Kindheit würde ich so beschreiben, sie ist, ich muss 2 Wörter brauchen, wunderbar und katastrophal. Wunderbar, weil ich mich immer geliebt gefühlt habe von meinen Eltern, von meinen Geschwistern. Wir sind eine sehr liebevolle, schmusige Familie und wir sind immer füreinander da, wir wissen das. Und katastrophal war es für mich, weil meine Eltern sich scheiden lassen haben. Und jeder, der eine Scheidung mal schon erlebt hat, weiß, das passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Mhm. Die Spannungen, bis 2 Menschen wirklich realisieren, dass es besser wäre, sie wären nicht mehr zusammen, das ist, finde ich, sehr belastend für das Kind, ist für mich sehr belastend. Mhm. Und das ist jetzt etwas, wo ich eben katastrophal betitle. Und ja, wo sich meine Eltern dann scheiden lassen, hat meine Mama wieder geheiratet und dort hat sie eigentlich das Gegenteil von meinem Papa geheiratet. Mein Papa war ein Liebe, ich habe ihn auch geliebt und ich habe auch seine Liebe immer gespürt, aber als Ehemann ein Totalausfall. Wirklich ein Totalausfall. Ich kann meine Mama verstehen, dass sie einfach gesagt hat, das packe ich nicht mehr. Mhm. Aber wo meine Mama dann wieder geheiratet hat, war es das Gegenteil. Das war so ein Fels in der Brandung. Mhm. Und dank dem wunderbaren Menschen haben wir dürfen eine ganz ruhige Jugend verbringen.
Sie sind in die Ostschweiz gezogen, ja, genau. Mit 12, mhm, oder? Ja. Ist das, also aus dem Ausland in die Schweiz? Ist genau, das, genau. Ist das einfach gewesen?
Ja, ich bin sehr gut aufgenommen worden in der Schweiz und ich habe nie ein Problem in der Schule. Nein.
Was seid ihr für ein Kind gewesen?
Sehr pflegeleicht. Ich habe gestern noch mit der Mama geredet auf dem Weg ins Spital und sagt sie, du bist sehr ein pflegeleichtes, ein liebes Kind gewesen. Ich habe gemerkt, meine Mama hat viel Stress gehabt in ihrer Ehe, das habe ich als Kind gespürt und ich habe ihr nie wollen, noch zusätzliches Problem machen. Mhm. Und bin dann, ja, diese Harmoniesucht, die ist dann ein bisschen weitergegangen und die ist nicht immer gut, wisst ihr, im Leben. Sollte man mal da stehen und sagen, so, jetzt Harmonie jetzt hin oder her, jetzt da bin ich und so bin ich. Das habe ich dann auch müssen lernen, dass ich da muss auf die Hinterbeine stehen.
Eure Mutter war ja auch schon Model gewesen. Mhm. Ist das für euch denn zumal schon als Jugendliche eine Option gewesen?
Ja, eigentlich nicht. Ich habe so Alltag wie jedes Kind dann etwas anderes wollen werden. Von Nightingale bis zu Schauspielerin. Und einmal wollte ich fürs Soziale etwas tun, das nächste Mal. Also alles durcheinander. Und ich habe immer Kinder beneidet, die schon als Kleine gewusst haben, ich will Zahnärztin werden. Und die sind das auch geworden. Und ich habe nicht durcheinander gekommen. Und wie gesagt, aber irgendwann einmal hat man mich gefragt mit 16, was willst du werden? Und ich habe einfach gesagt, ohne zu überlegen, Model. Und da bin ich.
Aber ihr seid in die Handelsschule auf Rapperswil, hat das, ja, Handelsdiplom gemacht. Ja, was ist das, genau, euer Wunsch gewesen?
Nein, oder es ist so, weil ich eben nicht genau gewusst habe, was ich soll werden, habe ich mir gedacht, mit der Handelsschule hast du alles abgedeckt und kannst damals Steiner und Maschinen schreiben und das kann immer nützlich sein. Und auf das habe ich dann aufgebaut. Und ich habe es wirklich auch immer gebraucht in meinem Leben.
Und etwas ist aus heutiger Sicht speziell, ihr habt schon mit 20 geheiratet, seid dann mit dem ersten Mal auf Kanada und später auf Florida eigentlich ausgewandert. Wieso so jung?
Ich habe natürlich aufgrund dessen, dass es bei uns daheim so war, wie es war, habe ich eigentlich einen Vater gesucht. Mein erster Mann war 28 Jahre älter als ich. Seine Frau ist an Krebs gestorben und er hat 5 Kinder gehabt. Und dann ist sofort mein Jö-Gefühl gekommen.
Und sie ist wahrscheinlich auch.
Ich habe wirklich aus meinem Jö-Gefühl raus, da muss ich helfen. Ja, jetzt kommt eben die Florence Nightingale. Da habe ich müssen heiraten, ist ganz klar. Oder? Dass ich völlig überfordert bin und alle haben es gesehen, nur ich nicht, dass habe ich dann nach 4 Jahren gemerkt und habe dann das Handtäschchen gepackt und bin gegangen.
Und eben, ihr seid ja mit dem, eben auf Kanada, Florida, dort habt ihr den Modelkurs gemacht, habt das schon ein bisschen erzählt, für eure Schüchternheit zu überwinden.
Genau.
Und habt gemodelt für Pelzmäntel bis Küchenscheiben.
Und von Chanel bis Ackermann-Katalog, alles.
Alles, was sich bewegt.
Alles, was ich, ich musste mein Geld damit verdienen. Und als ich dann von Amerika zurückgekommen bin und da zu einer Modelagentur bin, habe ich schon schöne Fotos mit der Mappe gehabt und konnte wirklich gerade aufbauen. Ich konnte vom Start weg meine Wohnung können zahlen, mein Auto, meinen Lebensunterhalt. Und das ist heute genauso schwer, noch von dem können zu leben wie damals. Also ich muss sagen, nicht jede macht der Karriere und kann davon leben.
Aber dann, wo der Erfolg hat in Amerika, hat das euer Mann offenbar nicht so gepasst.
Nein, er ist natürlich...
Weil ihr seid selbstbewusster geworden,
oder? Ja, sicher. Ich habe dann auch mal Nein gesagt. Er ist natürlich das nicht gewöhnt gewesen, weil ich einfach anpassungsfähig war. Und ich habe nie einen Streit wollen. Und von dem her, wo ich dann angefangen habe zu sagen, ich will die Jobs machen und ich finde die gut, dann ist dann das Problem gekommen.
Da seid ihr wieder heimgekommen. Ja. Also, der Franco Marvulli hat ganz interessiert zugelassen. Gehen wir noch ein bisschen zurück mit euch. Ihr seid im Raum Zürich aufgewachsen, Kloten, Altstädte, Seebach, mit einem Bruder zusammen. Euer Vater ist Italiener, ist als Saisonier in die Schweiz gekommen, Mutter aus dem Bündnerland, ist Hausfrau gewesen. Was habt ihr für Bilder? Vielleicht auch ein bisschen im Vergleich aus eurer Kindheit.
Das ist noch lustig. Immer wenn ich so Interviews gebe, ist es ein bisschen ein Flashback in meinem Leben. Und das tut sich natürlich mit dem Alter auch ein bisschen relativieren. Also es verändert sich. Ich habe, das kann ich sagen, eine Traumjugend gehabt. Meine Eltern, also mein Vater kommt aus einer sehr armen Familie, hat immer wollen, dass wir das machen können, was er nicht können. Mhm. Meine Mutter ist eine absolute Powermaschine, die wirklich uns sehr viel Liebe gegeben hat. Also der Vater natürlich auch. Ich habe eine wunderschöne Erinnerung an unsere Kindheit.
Also so La Familia?
La Familia aus italienischer Sicht natürlich. Das Einzige, was ich muss sagen, negativ im Nachhinein, ist, wir sind fast ein bisschen zu verwöhnt worden. Aha. Also wir haben es so schön gehabt.
Was heisst denn das? Also, verwöhnt. Ihr habt immer dürfen essen, was ihr wollt, ins Bett,
ja,
wenn ihr wollt.
Also rückblickend muss ich sagen, wow. Also wirklich lässig. Meine Eltern haben beide sehr gut gekocht. Sie haben sehr viel Zeit für uns. Sie haben sehr viel unternommen mit uns. Und haben ihr Leben, also ihre Bedürfnisse, immer zurückgesteckt. Das sieht man als Kind nicht. Das ist dann wie normal geworden. Wir haben ein Ferienhäuschen gehabt. Wir sind viel Skifahren gegangen. Also, und meine Eltern haben Krampf nebenbei. Wirklich Krampf, dass wir das haben können machen. Das sieht man als Kind nicht. Heute muss ich sagen, wow. Wenn ich das meinen Kindern geben könnte, das ist viel Arbeit, das ist viel Verzicht auch von ihnen. Da bin ich ihnen unglaublich dankbar heute.
Und sie haben auch viel Arbeit gehabt mit Klein Franco, weil Klein Franco war offenbar ein kleiner Wilde.
Ja, also mein Bruder, der Domenik, der ist eigentlich nicht so ins Gewicht gefallen, der ist einfach aufgewachsen, war ein Lieber gewesen. Ich war sehr ein anstrengendes Kind gewesen. Das weiss ich aus Erzählungen von meiner Mutter, aus meinem eigenen Erlebten. Ich will nicht ein Kind, das so ist wie ich. Aha. Wenn ich das wünsche.
Ach, ja, wieso denn? Also Mutter war offenbar bis am Mittag im Morgenrauch, weil sie nicht dazu kam, irgendwie
zu duschen und sich parat zu machen. Ich war immer ein Kind, das jemand gebraucht hat um mich herum, wo ich musste beschäftigt werden. Ich habe sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht. Ich weiß nicht, das sucht man sich als Kind ja nicht raus. Hat sich vielleicht ein bisschen durchgezogen in meinem Leben. Das waren einfach Charaktereigenschaften gewesen. Mein Bruder konnte allein spielen, stundenlang. Ich habe immer jemanden gebraucht, der zuschaut, zulässt, mithilft.
Oh, ja.
Das ist
immer anstrengend.
Das ist also heute auch noch so. Wenn meine Eltern zu mir kommen, dann sage ich, meine Mutter kommt aus der Modebranche. Dann sage ich immer, ich weiss nicht, was anlegen. Und dann sagt meine Mami, komm, wir gehen mal zusammen auf und schauen, weil sie kennt meinen Kasten besser als ich. Und dann sagt sie, das wird passen, das wird passen. Dann bin ich so wie... Das ist so wie mein Fels in der Brandung. Meine Mami sagt dann, das musst du anlegen.
Schön. Ihr habt viel Sport gemacht als Jugendlicher. Judo, Wasserballtisch, Tennis, Shooter, weiss nicht mehr was alles noch. Habt ihr so können, die Energie, die ihr hatte, auch ein bisschen rauslassen?
Ja, ich glaube, meine Eltern haben uns einfach immer in Sommerferienlager angemeldet, dass wir uns bewegen. Ja, nein, nicht fort, aber dass wir uns bewegen. Ich bin im Schlufweg aufgewachsen. Ich meine, sportlicher wie der Schlufweg in Kloten kann man gar nicht sein. ich habe das genossen, aber nicht der Sport, das war mehr Bewegung. Also ich habe nie das Bedürfnis gehabt, als Kind gut zu sein. Also ich habe Fußball gespielt, einfach aus sozialen Gründen. Ich habe das lässig gefunden, mit den Kollegen zu shooten gehen. Wir waren immer draußen. Also es hat nicht geheißen, Fernsehen, Computer, das hat es nicht gegeben. Also es hat es gegeben, aber meine Eltern wollen, dass wir uns bewegen.
Und irgendwann ist schon das Velo gekommen. Und was ihr habt gemacht, ihr seid ja schon Sammlertyp gewesen, als kleiner Bub. Ihr seid offenbar mit dem Velo am gleichen Tag auf Österreich gefahren und wieder zurück, weil ihr irgendetwas Kebs gesammelt
habt. Was ist Cola-Dosen sind es gewesen. Ich bin ins Vorarlberg, da ist meine Parallele zu der Frau. Und ich bin auch in Frankreich, in Deutschland, habe verschiedene Gockibüchse. Das ist so mein Flair. Ich habe als Kind alle vier Wände von unten, also vom Boden bis zur Decke auf, mit Cola-Dosen tapeziert kann. Das ist so, ja. So bin ich zum Velofahren gekommen, grundsätzlich.
Ja, also das ist so weitergegangen. Aber gelehrt habt ihr eine Lehre gemacht als Elektriker. Ja. Hat man von daheim aus gesagt, du musst etwas rechts lehren, bevor du Velokarriere machen kannst? Oder wie ist das gegangen?
Ich würde sagen, es hat so ein paar Grundsätze gegeben. Mein Vater hat immer gesagt, schau, kein Ohrring, kein gefärbte Haar, keine Tattoos. Es wird nicht geraucht und ein Töffel kommst du nicht über. Und eine Lehre wird gemacht. Also so für mich, was ich jetzt meinem Kind würde, genau gleich weitergeben. Und dann hat es geheißen Lehre. Ich war dann 15, bin dann auf eine Privatschule gegangen, weil ich eben ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom Kind war. Und dann hat es geheißen, jetzt musst du eine Lehrstelle suchen. Ich habe keine Ahnung gehabt, weil ich mich nie befasst habe damit. Ich meine, die Berufe, die ich erlernen wollte, die sind weiter weg gewesen.
Und, also Pilot.
Ja, genau, so Pilot. So Sachen. Und dann habe ich gesagt, was könnte ich machen? Der Lehrer gesagt, Elektriker wäre doch etwas. Dann habe ich gesagt, mache ich Elektriker? Eine Bewerbung geschrieben, eine Zusage bekommen und die Sache war erledigt. Habe ich Elektriker gemacht.
Und die hat die Lehre fertig gemacht?
Habe ich abgeschlossen.
Und hat nachher eine grosse Karriere angefangen.
Ja, nachher habe ich angefangen, Velofahren, ja. Also.
Wir sind ja bei euch verblieben, Gabriel Rickli, wo ihr von Florida wieder in die Schweiz reingekommen seid. Und da nimmt mich noch Wunder, der hat mit 30 aufgehört zu modeln, hat eben nachher eine Künstler- und Musikeragentur geführt. Und dann seid ihr mit 40 wieder entdeckt worden. Und zwar wegen euren grauen Haar. Also der hat die Haar nicht mehr gefärbt. Heute ist ja grau ein absoluter Trend. Aber dann zumal haben ja eigentlich nur Grossmütter, ich sage es ein bisschen salopp, graue Haar gehabt, oder?
Ja, es ist einfach sehr lang für alt, verbraucht und jenseits von Gut und Böse gestanden. Und die Firma Biocosma aus der Schweiz, die hat sich dann traut mit mir, einfach als, es ist natürlich grau meliert gewesen, nicht so weiss wie jetzt, einfach zu sagen, wir stehen dazu, dass Frauen für Antifaltercremen einfach dürfen schon Ende 30 sein oder Anfang 30 oder whatever. Und ich habe das ganz toll gefunden, das ist richtig ein Novum gewesen, das hat niemand gemacht.
Dann sind sie Avantgarde gesehen eigentlich.
Ja, Nivea hat noch eine Frau, grauhaarige. Und dann habe ich einmal von einem Werbemensch gehört, dass es gibt auch gewisse Länder, wo das komplett immer noch das Tabuthema ist, das graue Haar. Die Südländer färben viel mehr Haar wie wir oder zum Beispiel Japan oder so. Und dass wir in Europa da im deutschsprachigen Raum viel selbstsicherere Frauen sind, was das auch betrifft. Oh,
das habe ich nicht gewusst. Interessant, ja. Ich muss schnell überlegen. Franco Marvulli, grau. Ja.
Ja, es hat ein paar.
Es hat das einen oder andere. Ist Färben ein Thema?
Nein.
Nein.
Also ich glaube, wenn ich jetzt so ein bisschen schaue, in der Männerwelt ist das eher weniger ein Thema. Graue Haare.
Männer werden ja immer attraktiver, wenn sie graue Schläfen haben.
Ja, mich hat es noch nicht gestört. Ich finde auch, zum Beispiel, wenn ich meinen Vater anschaue, habe ich das immer attraktiv gefunden. Also, es war nicht ein Stören gewesen. Und ich finde auch den Aufwand, also, so akzeptieren, wie du bist, aber die Natürlichkeit, die authentisch zu sein, das passt. Das ist jetzt noch nie. Die Leute kommen da und sagen, hast du auch schon graue Haare? Und sagen, ja, ich bin auch schon bald 42, also das ist okay.
Ich habe so ein liebes Erlebnis gehabt am Flughafen. Da bin ich auf dem Rollband gewesen und auf einmal ist dicht hinter mir, und das mag ich eh nicht, wenn jemand mir so nachkommt, ein Mann gestanden, also in meinem Alter, und dann sagt er zu mir, excuse me please, you have such wonderful hair. Und dann habe ich gesagt, ah, bin verschrocken zuerst, dann habe ich gesagt, ah, danke. Dann hat er zu mir gesagt, may I touch it? Also darf ich es anlangen? Und dann denke ich, ja, ist jetzt gerade auch eine abnormale Situation, ich auf dem Laufen, aber viel passieren kann ja nicht. Und dann habe ich gesagt, yes. Dann ist der mir so in die Haare gefahren, die graue, ich habe sie offen gehabt. Hat er gesagt, wonderful. sage ich, thank you. Dann ist er links gegangen und ich rechts und er hat sich nochmal umgedreht, hat mir gewunken und ich habe gedacht, ich finde das ein süßes Erlebnis.
Die grauen Haare. Ich will nochmal schnell zu der Familie zurück, Franco Marvoli, der hat erzählt, dass Familie bei euch wahnsinnig wichtig war. Ihr habt ja offenbar auch so einen Familientraum, oder? Jetzt ist schon 41, wann kommt jetzt das?
Bald.
Aha, bald.
Bald, ja. Ja, ja. Also meine Träume sind ja da, um irgendwann einmal zu verwirklichen. Mhm. Der Traum bleibt. Ich muss aber auch sagen, dass ich nie wirklich parat war für Familie. Also ich habe immer gesagt, solange ich Sport mache, und das werde ich bis 35 machen, das habe ich lange vorher schon gewusst. Ich habe gesagt, 20 Jahre, das ist perfekter Zeitraum. Dann will ich Zeit haben. Und ich will erst Kinder haben, Familie gründen, wenn ich mir eine Zeit nehmen kann. Also das, ich sage jetzt mal, Sportleben passt für mich zumindest nicht zu einer Familie. Also nicht können da sein, wie die Kinder aufwachsen, einen Monat da, einen Monat dort, das passt nicht. Und jetzt, bei mir vielleicht ein bisschen später, ist der Wunsch grösser geworden, dass ich sage, jetzt wäre ich bereit, jetzt könnte man Nägel mit Köpfen machen.
Jetzt seid ja dir frisch liiert, aber es hat eine dramatische Vorgeschichte.
Ist das so?
Ja, scheint's. Ich habe es gehört sagen. Dramatische Vorgeschichte, weil die, das hat man können lesen in der Zeitung, die Frau, die dir heiraten wollte, hat kurz vor der Hochzeit einen Rückzieher gemacht. die lachen, aber das, ich stelle mir vor, das war eine gröbere Krise, die ihr durch seid.
Ja, die ersten zwei Wochen sind recht strupsig, sehr überraschend gekommen. Im Nachhinein muss ich auch sagen, gut. Gut, weil ich habe auch gemerkt, plötzlich von einem Tag auf den anderen merkst du, das ist nicht der Mensch, wo du das Gefühl hast, er ist. Zumindest für dich. Also es ist sicher eine grosse Enttäuschung. Es ist nicht die Enttäuschung, dass sie nicht mehr rum ist. Ich habe gemerkt, dass mein Traum, plötzlich, den ich mir aufgezeichnet habe, plötzlich aus der Fuge geht. So das Familie, das parat machen, auf das, Weltreise, heiraten, Kind. Das hat alles nicht mehr passt. Das Kartenhaus ist zusammengefallen. Ich habe zwei Wochen sehr darunter gelitten.
Was heisst das?
Ich bin einfach auf der Couch gehockt und dann überlegt, wieso. Ich habe sehr viel abgenommen, weil ich eigentlich nichts gegessen habe in den zwei Wochen. Ich habe das noch nie erlebt. Das war für mich ganz eine neue Geschichte. Wirklich das einmal zu erleben. Auch da wieder eine Niederlage wie im Sport. Sie hat gut da.
Aber erst hinten drin.
Im Nachhinein, ja. Ist klar. Und dann nach zwei Wochen musste ich sagen, das ist es so. Es hat einen Grund. Und das Einzige, was du jetzt machst, ist dich selber zerstören. Das willst du ja nicht. Und dann habe ich mir gesagt, meine Mami hat mir gesagt, es gibt so viele Mamis mit schönen Töchtern, mit guten Töchtern, such dir doch eine, die zu dir passt.
Und prompt hat er eine gefunden.
Also ja, das ist, ja, ja.
Ja, ja, also gut, wir müssen ja nicht ins Detail gehen. Aber eigentlich ist bei uns am Tisch ja eine Expertin in Sachen heiraten, Gabriela Rickli, zum vierten Mal verheiratet. Was sagt uns das, Frau Rickli? Ist das, der hält jetzt nicht so lange aus bei diesen gleichen Mann?
Das sagt aus, dass der Sieg der Hoffnung über die Erinnerung einfach dazu führt, dass man nie aufgibt. Nein, ich habe ja zuerst erwähnt, ich habe ja sich in meinen ersten zwei Ehen einen Vaterersatz gesucht. Das sollte man ja nicht, aber das ist man sich nicht bewusst. Man kriegt das gesagt von anderen, macht das nicht, die meinen, es sind zu alt etc. Und man glaubt es nicht, weil man muss ja Sachen mit dem Herz verstehen, nicht nur mit dem Kopf. Und ich glaube, heute, ich will das Thema nicht vertiefen, will ich sagen, ich bin jedem von diesen Männern unglaublich dankbar, weil sie sind für mich ganz tolle Lehrer gewesen. Sie haben mir geholfen, die Frau aus mir zu machen, die ich heute bin. Und es hat offenbar die ganzen, wir nennen sie jetzt auch Niederlagen, wie im Sport, gebraucht, weil natürlich ist das eine Niederlage. Man denkt, Mensch, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Dass man natürlich vielleicht schon vorher falsch gewählt hat, aus gewissen Gründen, die tiefer liegen, das realisiert man erst später. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute jedem dankbar, dass er in meinem Leben war. Ich habe auch immer eine anständige Training in dem Sinn. Und ich glaube heute ganz sicher, wenn etwas einmal wirklich Liebe war, bleibt es Liebe. Auch wenn man sich ärgert und das Gefühl hat, der andere ist wirklich ein Doof in der Zwischenzeit. Aber man bleibt verbunden, das geht es gar nicht anders.
Was würde denn Franco Marvoli, der jetzt noch vor der Erfahrung steht, als Team?
Also ich würde ganz, für mich jetzt, wenn ich einen Sohn hätte im Alter von Herrn Marvoli, würde ich sagen, schau immer, dass du authentisch sein darfst, dass sich jemand nicht verändern will. In dem Moment, wo man anfangen muss, sich zu schämen für das, was man ist, oder zu entschuldigen für das, was man ist, wenn man kritisiert wird, wenn das Leben, deine Träume nicht mehr die richtigen sind, dann muss ich sagen, dann stimmt es einfach nicht, dann ist man der falsche Partner. Oder? Und wenn man darf sich selber sein, wenn man einen Mensch findet, der man genauso liebt, wie man ist, dann ist doch das Schönste, was es gibt. Mhm.
Das ist ja wie beim Hausbau. Man sagt, ja, man muss ja 3 Häuser bauen, damit das perfekte Haus steht.
Oh, Achtung! Was heisst das jetzt?
Eins habe ich schon gebaut.
Also gut. Franco Marvulli, ihr habt immer einen Haufen Projekte am Laufen. Eben, ihr arbeitet als Moderator, Referent, Berater. Und jetzt in den letzten Jahr einen Monat allein mit dem Velo durch südliche Afrika. Und ihr habt irgendwann gesagt, ihr wollt das richtige, einfache Leben wieder lernen kennen. Habt ihr das einfache Leben dort gefunden?
Ja. Ja, ich habe einfach gemerkt, mir geht es sehr gut. Ich bin ein bisschen abgestumpft worden. Es ist so ein bisschen die Wertschätzung von vielen Sachen, die selbstverständlich sind, ist nicht mehr da gewesen. Und ich habe dann meine Leidenschaft, das Velofahren, mit dem Reisen, einer zweiten Leidenschaft verbunden. Und ja, ich sage immer, die Leute sagen mir immer, es ist wieder der Jakobsweg für Velofahren gewesen. Und sage, ja, im Nachhinein wahrscheinlich schon. Ich habe sehr viel Zeit mit mir selber verbracht und probiert, so einfach wie möglich durchs Leben zu gehen.
Was heisst das konkret?
Ich habe ein Velo dabei gehabt, minimalistische Bekleidung, also wirklich sehr, sehr wenig.
Und 30 Stutz im Tag, glaube ich?
Ja, aber 35 Franken, die für Schlafen, Essen, also Bed and Breakfast, sehr einfach. Und mir hat das unglaublich gefallen. Also ich habe gemerkt, so der Luxus, den ich habe, wenn ich arbeite, nice to have. Aber brauchen, um zufrieden zu sein, um glücklich zu sein, tue ich ihn nicht. Ich bin ein einfacher Mensch und die Reise hat mir sehr die Augen aufgemacht. Und
eigentlich hat er schon ein bisschen Corona-Zeit vorausgenommen, wenn ich das so höre. Weil viele Leute lernen das jetzt so schätzen, das einfache, richtige Leben. Oder?
Also ich habe dann angefangen, das sehr oft zu machen, meine Ferien auch so zu verbringen. Ich war dieses Jahr in Argentinien und bin von Buenos Aires auf Ushuaia gefahren mit dem Velo. Und als ich zurückgekommen bin, es war Anfang März, ist Corona losgegangen. Also ich bin eigentlich aus so einer Zeit gekommen und heute muss ich sagen, ich bin wie vorbereitet in das Corona gekommen, weil das ist genau so weitergegangen. Und das plötzlich merken, oh, jetzt müsstest du ein bisschen den Gürtel schnallen. Dann sagst du, ist er schon, ist er schon. Also es geht und ich habe auch gewusst, was mache ich mit dieser Zeit.
Du hast den Rasenstall bauen.
Ja, da sind wir noch dran. Aber sehr viele Sachen.
Aber es ist genau das, oder? Die Hasen, die Geissen, plötzlich lernt man es schätzen daheim, baut einen Stall, was man vielleicht vorher im Leben noch nie gemacht hat.
Also das ist krass. Ich hatte 52 Event-Absagen. Also mein Leben ist eigentlich wie so von...
Oder Referent.
Ich wollte loslegen und jetzt darfst du nicht. Und habe dann einfach gesagt, ich habe nie Schuldige gesucht, ich habe mich nicht beklagt. Ich habe gesagt, hey, das Leben ist so. Mach das Beste daraus. Jetzt hast du mal Zeit. Das, was du dir immer gewünscht hast, mal Zeit für dich selber zu haben, das hast du jetzt. Nutze sie. Und dann habe ich ganz viele Sachen gemacht. Es klingt blöd, wenn ich jetzt sage, zum Glück ist das passiert. Weil es ist ja nicht schön. Aber für mich persönlich selber muss ich sagen, wow, die Zeit jetzt, in dem Alter auch, bewusst können zu nutzen für Bewegung, für mich als Mensch, hat mir unglaublich gut getan.
Dir hat mir Gabriela Ricci erzählt, ihr habt in der Corona-Zeit jetzt ein altes Hobby wieder entdeckt. Ihr habt nämlich wieder angefangen zu singen.
Ja.
Was singt ihr denn so?
Ja, ich habe eine Freundin, die ist eigentlich schon fast wie meine Schwester. Die ist in der gleichen Entbindungsklinik auf der Welt. Und das ist die Ina Wolf und die hat auch Welthits geschrieben. Die ist zurückgekommen wieder nach Vorarlberg vor vielen Jahren und da ruft sie mir an und sagt, komm, tun wir doch miteinander singen. Und jetzt treffen wir uns natürlich nicht in der Corona-Zeit, einmal in der Woche, einmal alle 14 Tage, wenn wir können, und dann miteinander Volkslieder singen oder einfach schlagen. Jede darf wählen, was. Wir haben bis jetzt, muss ich sagen, noch nicht so oft Zeit gehabt. Wir sind, glaube ich, 4-mal zusammen gewesen bis jetzt. Und wir haben uns da nicht wahnsinnig spezialisiert, aber wir haben einfach Freude am Singen.
Das ist schön und jetzt könnt ihr wieder gleich zusammen. Und sonst, jetzt werdet ihr im Herbst 66.
Ja.
Was sind die grossen Träume im Leben?
Ich muss Sie enttäuschen, ich habe gar keine grossen Träume. Ich bin momentan wahnsinnig glücklich. Ich habe ein Projekt, das vor mir sind, aber wissen Sie, das ist für mich Arbeit. Ich finde jetzt das nicht so etwas Spektakuläres. Es ist einfach meine Arbeit. Und private Träume, man wird so bescheiden. man ist einfach glücklich, wenn alle gesund sind in der Familie, wenn es allen gut geht. Und ja, der Rest kommt. Ich bin nie jemand, der lange im Voraus geplant hat oder so. Ja, ich freue mich einfach, ja, wenn es so weitergeht.
Was sind bei euch die grossen Träume, Franco Marvulli?
In diesem Jahr freue ich mich, die Strassenweltmeisterschaft in Aigle Martigny zu moderieren. Der grosse Traum ist natürlich Familie, das Familienleben. Es sind ganz normale Träume. Wie jetzt auch Frau Ricker gesagt hat, ich erfülle mir meine Träume in meiner Arbeit. Ich picke das raus, was mir gut tut. Ich finde es schön, nicht mehr das zu machen, was man einfach sollte, sondern das, was man wirklich gerne macht. Ich bin unglaublich zufrieden im Moment, so wie es ist. Wenn ich könnte sagen, einfach so bleiben, ist völlig okay. Also ich erwarte im Leben nichts mehr. Weil immer, wenn ich Erwartungen hatte, hätte ich enttäuscht werden können. Das habe ich heute nicht mehr. Ich bin dankbar für das, was mein Leben bringt und denke positiv.
Zwei dankbare, zufriedene, energiegeladene Menschen heute im Persönlich. Jetzt würde ich sagen, machen wir nicht die grossen Träume, geniessen wir mal den Pfingstsonntag. Ich wünsche euch beiden herzlichst alles Gute bei all dem, was ihr macht. Danke für die persönliche Stunde. Und euch allen irgendwo im Land wünsche ich einen wunderbaren Sonntag. Habt Sorge und auf Wiedersehen miteinander. Danke vielmals.
Das Persönliche ist heute live aus dem Radiostudio Zürich gekommen. Sonja Hasler, ihre Gäste sind Gabriela Rickli-Gerster, die als sogenanntes Classic Model auch mit 65 noch modeln, und der Ex-Velorennfahrer Franco Marvulli. Technik Neyman Lopez. Können Sie nochmal hören, die Sendung? Entweder heute Abend am 10 Uhr nach den Nachrichten oder schon gleich rund um die Uhr auf srf1.ch. Dort sehen Sie übrigens auch ein Foto von diesen beiden Gästen von heute. Zu Gast im nächsten Persönlich bei der Daniela Lager sind die Barbara Huber, Landwirtin im Zürich-Wieland mit eigenem Reisebüro, und der Peter Denlo, Schauspieler, Autor und Initiator von Dinner-Krimis. Heute in der Woche auch wieder von 10 bis 11.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.